Ich hoffe, dass ihr alle in eurem Leben Zeiten gehabt habt, wo ihr sagen konntet, das ist richtig schön. Und Leben kann ja schön sein. Wenn ich euch fragen würde, würde der eine wahrscheinlich sagen, oh, so die Geburt meines ersten Kindes, so ein kleines Baby auf dem Arm zu haben. Vielleicht würde der andere sagen, ja, der Bezug meiner neuen Wohnung oder der Abschluss meines Studiums oder meine Hochzeit oder die tolle Urlaubsreise. Also ich glaube, es gibt allen Grund, dass wir für manche Sachen uns freuen können, uns zurückerinnern können. Da helfen uns manchmal auch Bilder, die wir gemacht haben, so Fotos, die wir gemacht haben. Und genauso ist es, glaube ich, auch in der Natur. Also gestern hatten wir ja einen Ausflug gemacht nach St. Gallen und unter anderem waren wir da im Botanischen Garten. Also ich finde das immer ganz beeindruckend, wäre meine Frau dabei gewesen, die hätte noch ein paar Stunden da verbringen können mit all den exotischen Pflanzen und Blüten und all so etwas und das ist ja irgendwie toll, nicht? Und bei beidem müssen wir aber auch sagen, das ist nicht so die ganze Wahrheit oder das ist nicht so das Ganze im Leben. Weil wenn ich euch jetzt zu sehr davon schwärmen würde, ah, das Leben ist toll und alles ist schön, dann würden einige hier schon sitzen oder sitzen vielleicht auch schon da und sagen, ja, Michael, wenn du wüsstest, aber in meinem Leben, da sieht das gar nicht mehr so aus. Da habe ich keine Freude, da habe ich innerlich Angst, da habe ich Sorgen, da habe ich Schmerzen. Und wenn wir uns umschauen, sowohl in unserem eigenen Leben als auch in unserem Umfeld oder in der Welt, in der wir leben, dann gibt es hier immer beides. Und es gab auch immer beides. Es gibt immer Zeiten, wo wir uns freuen können. Es gibt auch Zeiten, wo wir dann traurig sind oder sogar leiden, nicht weiter wissen, wie es so geht. Und das, was wir in unserem eigenen Leben erfahren, das erfahren wir dann auch auf der größeren politischen Bühne. Da merken wir, da gibt es manche tolle Sachen. Neue wissenschaftliche Entwicklungen, die uns das Leben leichter machen. Friedensschlüsse, von denen wir dann begeistert sind, wo endlich nach langem Krieg Frieden geschlossen wird. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch Leute, die müssen ihr Heimatland verlassen, die fliehen, weil da Bürgerkrieg ist, weil da Hungersnot ist. Dann gibt es irgendwelche Leute, die sich als ganz besonders wichtig verstehen und dann andere Länder überfallen und mit Krieg überziehen und so etwas und alle möglichen schlimmen Sachen. Und dann kommen noch die persönlichen Leiden dazu, wenn man Streit hat mit dem Ehepartner am Arbeitsplatz oder Krankheiten, Alter, Einschränkungen, sonst irgendwelche Art zu leiden hat. Dasselbe finden wir übrigens auch in der Natur. Weil wenn wir die Natur anschauen und bloß alles super finden, dann liegt es meistens daran, dass wir nicht wirklich in der Natur leben oder dass wir uns sie nicht genau anschauen. Denn wenn wir das genau anschauen, dann merken wir, naja, für den Regenwurm, der gefressen wird, ist das auch nicht schön. Ne? Oder für die Gazelle, die vom Löwen geschlagen wurde, ist das auch nicht schön. Und wenn ihr euch manche Rehe anschaut, die irgendwo in den Wäldern unterwegs sind, und falls ihr mal mit einem Jäger gesprochen habt, dann wisst ihr vielleicht, diese Rehe, die sind auch voller Parasiten. Da sind dann alles Flöhe und Läuse und Wanzen und was weiß ich da alles noch drin. Ja, weil in der freien Natur die Rehe haben keine Ärzte, die sie untersuchen und ihnen helfen. Da ist auch Grausamkeit, da ist auch Brutalität. Da kämpft ein Organismus gegen den anderen, auch das ist nicht immer schön. Und das alles gehört irgendwie zu der Welt, in der wir leben. Und damit sind wir natürlich nicht immer zufrieden. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Gerade wie gehen wir damit um, wenn wir betroffen sind von Leid, intellektuell, weil wir darüber nachdenken, oder wenn wir ganz persönlich davon betroffen sind. Oder vielleicht auch, wenn wir mitleiden, weil wir lesen von Menschen, die im Leiden sind, in Büchern. Wir sehen einen YouTube-Film, wo dann Leute beschrichten, wie es ihnen schlecht geht. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und dann natürlich auch, wenn wir Christen sind oder an Gott glauben, wie wir das Ganze mit Gott zusammenbringen. Und zuerst einmal hier eine ganz wichtige Aussage, die wir in der Bibel an verschiedenen Stellen finden. Und für mich als Christ ist ja die Bibel die Grundlage, wo ich mich orientiere. Das ist da ein Spiegel des Denkens Gottes, wo Gott Menschen etwas mitgeteilt hat. Das ist das, was mir immer wieder Orientierung gibt und Trost gibt und Zuversicht gibt und Perspektive gibt, wo ich davon überzeugt bin, dass das, was darin steht, auch wirklich weiterhilft. Also mir weiterhilft, dir auch weiterhelfen kann. Und wenn ich da in der Bibel lese, dann habe ich eben ganz verschiedene Stellen, die auch zu der Frage vom Leid Antwort geben. Und so ganz grundsätzlich möchte ich hier mal einen kleinen Absatz lesen aus einem Text, den ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn ihr ab und zu in der Bibel lest, und zwar aus der Bergpredigt Jesu, Matthäus Evangelium Kapitel 5. Ich mache nur ein paar Auszüge, da steht dann, glückselig sind die Trauernden. Jetzt würden wir natürlich auch sagen, Herr Jesus, irrst du dich da nicht? Hier müsste doch stehen, glückselig sind die Freuenden, die Glücklichen. Ja, Jesus hat tatsächlich hier so eine asymmetrische Sichtweise, so ganz entgegengesetzt dem Trend unserer Zeit. Und hier ist kein billiger Trost, denn Jesus sagt dann, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Oder wenig später heißt es, glückselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollen satt werden, also sie sollen bekommen, wonach sie sich sehnen. Das ist ja auch etwas, wo Leute, die einen hungern, wirklich, die anderen leiden, sind traurig, wirklich. Die anderen, die wollen gerne Gerechtigkeit, aber sie erfahren sie hier auf der Erde häufig nicht. Und wenn wir dann etwas weiter blättern, da wo Gott dem Johannes, dem Jünger Jesu, das in der Offenbarung mitteilt, dann haben wir so ziemlich am Ende der Bibel in Offenbarung 21 einen ganz schönen Text, Offenbarung 21, Vers 4, eine der schönsten Aussagen, empfinde ich jetzt gerade von der Offenbarung des Johannes, die ja voll ist auch von Beschreibung von Leid. Also wo Gott dem Johannes sagt, am Ende der Zeiten, da wird es richtig viel Leid geben, noch mehr als gewöhnlich schon. Und die Leute, die werden sich sehen nach einer Lösung, nach einem Ausweg. Und dann haben wir diese ganz schöne Aussage im Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter, wie diese Welt ist, die Gott aufbauen wird, was er uns verheißen hat, was dann kommen wird. Und ich glaube, bei allem Leid und bei allem Nachdenken über Leid ist das eine ganz wichtige Perspektive zu wissen, nach dem, was Gott gesagt hat durch Jesus Christus, hat das Leid nicht das letzte Wort. Sowohl bei den Seligpreisungen. Selig sind die Leid tragen, sie werden getröstet werden. Und hier, Gott selbst wird abwischen alle Tränen. Das ist ja etwas, worauf ein Christ hoffen kann, auch ein Mensch, der sieht, auf der Erde gibt es nie Gerechtigkeit. Und wenn du ehrlich bist, dann musst du sagen, trotz all der Gerechtigkeitsversprechungen in Politik, in Ideologien, in Philosophie, es gab noch nie irgendwo Gerechtigkeit hier auf der Erde. Ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen weniger. Und meistens die, die besonders gerecht sein wollen, fangen dann an, die anderen zu unterdrücken, die nach ihrer Auffassung dann eben die Ungerechten sind. Oder meistens kommt es am Ende raus, du bist ungerecht, weil du nicht denkst wie ich. Ich meine zum Beispiel der Kommunismus, der wollte Gerechtigkeit schaffen. Und am Ende waren alle, die keine Kommunisten waren, waren die Feinde der Gesellschaft und wurden getötet, umgebracht. Das war dann die Gerechtigkeit. Da merken wir ganz häufig, so ist der Mensch leider gestrickt. Und hier das Versprechen Gottes, ich werde das nicht ewig so laufen lassen, sondern ich werde dem ein Ende setzen. Und das ist bei allem Leid, wo wir merken, dass wir hier auf der Erde nicht beenden können, was Gott auch nicht übernatürlich immer beendet, wo wir wissen können, ja, Gott hat das Versprechen gegeben, er hat viele Versprechen schon gegeben, die er eingehalten hat, die schon eingetreten sind, die er prophetisch vorhergesagt hat. Und auch dieses Versprechen, können wir davon ausgehen, wird er halten und darauf sollten wir hoffen. Allerdings ist das ja nicht alles. Sondern das, was man manchmal beim Nachdenken über das Leid aus dem Blick verliert, ist, also ihr kennt das vielleicht auch, dann denken wir darüber nach, stürzt ein Flugzeug ab, kommen viele Leute um. Wir denken sehr, wie kann Gott das zulassen? Kommt ein Vulkanausbruch und Leute kommen dabei um. Oder ein Schiff geht unter oder sonst irgendwie etwas. Und dann ist schnell dabei, wir sind dabei, andere sind dabei, sagen, ja Gott, warum lässt du das zu? Und ich glaube, wenn wir da ehrlich herangehen, dann sollten wir zumindest auch erst einmal diesen Gedanken zulassen oder diesem Gedanken nachgehen, wie häufig verhindert Gott denn Leid? Jemand, der fragt, wieso Gott denn den Flugzeugunfall zulässt, der müsste ja auch ehrlicher Seite sagen, wie häufig verhindert Gott Flugzeugabstürze. Also wenn ihr mal in Büchern darüber nachlest oder im Internet, dann werdet ihr feststellen, es gibt etwa 10-mal so viel beinahe Flugzeugabstürze. Also wo es nochmal knapp vorbeigeht und gut geht. Bei diesen 10-mal so viel, wie viele Leute kennt ihr da, die in Medien eurer Umfeld sagen, Gott sei Dank, Gott hat eingegriffen, er hat uns bewahrt, wir danken ihm. Ich kenne so gut wie keinen. Sondern dann sagt man, ach, nochmal Schwein gehabt, nochmal gut gegangen. Oh, gut, dass der Pilot so gut ausgebildet war. Aber jetzt, wenn es schief geht, dann kommt häufig, also Gott, warum hast du denn jetzt nicht eingegriffen? Und da müssen wir natürlich sagen, sowohl bei diesen Dingen als auch im eigenen persönlichen Leben. Also das heißt, wenn ich jetzt krank bin, und ich war schon mehrfach schwer krank, auch längere Zeit krank, und das ist wirklich nicht angenehm, und ich verzichte für den Rest meines Lebens darauf, wenn ich die gefragt werde, aber ich muss sagen, glücklicherweise, der Großteil der Tage meines Lebens bin ich nicht jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht. Den großen Teil meines Lebens konnte ich satt essen und trocken schlafen und so weiter. Und jetzt kann es ganz schnell sein, und da müssen wir immer auch daran denken, wenn wir Gott Vorwürfe machen, sind wir da wirklich ehrlich Gott gegenüber? Wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir jetzt eine lange Liste machen und dann aufschreiben, was hat Gott dir alles geschenkt? Wo hat er dir Menschen geschenkt, die dich bereichert haben, die dich aufgebaut haben? Und manchmal im Leiden sind wir blind dafür, vergessen das, und dann brauchen wir eine Zeit, wo wir uns bewusst daran erinnern, war das immer so? Und manche Leute können pessimistisch dann sagen, ja, das war schon immer so. Dann merken wir, wenn wir genau hinschauen, das stimmt gar nicht. Für mich ist so ein typisches Beispiel auch der Elia, als er in der Wüste ist. Und dann sagt er Gott gegenüber, das Volk Israel, die haben alle Propheten verfolgt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Das ist so typisch in so einer Phase, wenn es einem richtig schlecht geht, und da fühlt man auch schlecht. Und am Ende der ganzen Geschichte, Gott tröstet ihn erst einmal und so, und am Ende muss man sagen, Elia, übrigens, du irrst. 7.000 sind übrig geblieben, sind mir treu geblieben. Manchmal ist das auch so, wir sehen dann eine Sache schwärzer, als sie ist, aber wir brauchen erst eine Zeit, dass wir den richtigen Blick bekommen. Und wenn du in einer schwierigen Situation bist oder auch wenn es dir gut geht, erinnere dich an die guten Tage. Behalte die in Erinnerung, nimm die nicht als selbstverständlich. Die sind ja ein Geschenk Gottes an dich. Und manchmal erlebst du gute Sachen und du hast gar nichts dafür getan. Die sind einfach so gekommen. Und das ist nicht nur Zufall, es ist ja Gott, der dich beschenkt. Und Gott beschenkt nicht nur Leute, die Christen sind, Gott beschenkt ja auch Leute, die gar keine Christen sind, weil sie einfach seine Geschöpfe sind und die er erlebt. Wir sehen das ja auch, als Jesus auftritt, da macht er ja nicht erst einen Glaubenstest, wenn da ein Blinder oder Lahmer kommt, um dann zu heilen. Da kommt einer, der ist blind und der ist lahm, sagt, oh bitte, bitte, hilf du mir. Dann sagt Jesus, ja, so glaubst du, gehörst du zur richtigen Kirche? Na, gar nicht. Sondern er sagt, ja, und dann sehen wir mehrfach, und ihn erbarmte das. Und er hatte Mitleid mit diesen Menschen und dann heilte er sie und griff ein. Übrigens, auch diese Leute waren häufig undankbar. In den seltensten Fällen folgen die Jesus nach oder fangen an, religiös ihr Leben zu verändern. Die meisten sagen, oh, endlich gesund, super, jetzt genieße ich das Leben. Da merken wir, eigentlich macht das Jesus traurig. Da geht er uns nach und geht den Leuten auch früher nach. Er beschenkt uns, er gibt uns Talente, Begabungen, Familie, Freunde, manchmal schönes Wetter, zu essen, Job, was weiß ich alles. Und wir nehmen es alles für selbstverständlich, sagen am Ende vielleicht sogar noch, ja, das habe ich ja gemacht. Jetzt muss man sagen, ja, bitte sehr, was hast du denn für deine Talente gemacht? Für deine Musikalität oder für deine Sprachfähigkeit? Ja, das ist doch etwas, was Gott dir geschenkt hat, was von außen kommt, was wir erkennen sollen. Also Fachleute nennen das dann Kontingent, ist das nicht? Also das ist etwas, was nicht von dir auskommt, was von außen kommt. Und wenn wir über Leid nachdenken, dann dürfen wir das nie vergessen. Gott ist auch einer, der uns mit vielen Positiven beschenkt. Und das, was ich immer wieder erlebt habe, leider nur nicht garantieren kann, ist, dass nicht nur Gott uns allgemein beschenkt in unserem Leben, sondern dass Gott ja auch in Leitsituationen immer wieder eingreift. Also ich weiß von manchen Leitsituationen, wo es mir schlecht ging, wo ich keine Perspektive hatte oder einfach irgendwelche Sachen mir sehr Sorgen gemacht haben. Ich komme dann regelmäßig zu Gott, bitte ihm darum. Manchmal sage ich mir einfach bloß, ja Gott, mir macht das Sorgen, ich weiß da nicht mehr weiter, was soll ich tun? Manchmal bitte ich auch, also nimm mir die Gedanken weg, weil ich merke, ich kann da auch gar keine Lösung finden, aber die Gedanken blockieren mich. Und manchmal merke ich, dann nimmt Gott Gedanken weg. Und manchmal merke ich, er verändert eine Situation grundsätzlich. Manchmal sogar ergreift ein, und da, wo kein Arzt mehr eine Perspektive hat, wird ein Mensch gesund, für den ich gebetet habe. Und jetzt wahrscheinlich sagen dann einige, ja Michael, ich habe auch schon gebetet und das hat nicht stattgefunden, was ich mir gewünscht habe. Ja, natürlich passiert das. Das ist ja gerade ein Hinweis darauf, dass Gott Gott ist. Manche sagen wahrscheinlich jetzt, ja, wieso ist das nicht genau das Gegenteil? Wenn ich jetzt bete, es passiert nicht, ist doch ein Zeichen, dass Gott nicht da ist. Nein, falsch. Wäre Gott ein Naturgesetz, dann gebe ich dir recht. Aber der Gott, den die Bibel beschreibt, ist ja eine Person. Und eine Person kann doch entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht, oder? Also wenn ich jetzt nachher zu dir komme und dann sage ich dir so, ich bitte dich, gib mir mal 1.000 Franken. Und dann gibst du mir nicht 1.000 Franken, dann sage ich, dich existiert nicht, du existierst nicht. Ja, das geht ja nicht. Aber genauso kommen manche zu Gott und sagen, Gott, mach das, was ich jetzt von dir wünsche. Und wenn du es nicht tust, dann, du existierst nicht. Und hier müssen wir sagen, ja, das funktioniert halt nicht. Wenn wir Gott bitten, das dürfen wir, natürlich. Und manchmal gibt Gott mir ja die 1000 Franken, erstaunlicherweise. Also wie kommt das jetzt? Wieso macht Gott das? Denn er ist ja nicht verpflichtet. Oder hast du einen Vertrag mit Gott, wo dann drin steht, alle Zeit, jeden Tag gesund, jeden Tag satt und so, und Gott hat das unterschrieben? Gibt's ja nicht. Manche denken, das sei doch selbstverständlich, das sei der Job Gottes. Also der Gott der Bibel hat sich nur dazu verpflichtet, dass er alles Leid stetig von uns fernhält. Und wenn er es trotzdem tut, ist es ein Zeichen seiner Liebe. Jetzt könnte man sagen, ja, liebt Gott mich nicht, wenn er so nicht antwortet. Nein, hier müssen wir erstmal sehen, Gott ist Person und Persönlichkeit und er kann entscheiden. Und manchmal verstehen wir vielleicht nicht die Motive. Das ist dann so ähnlich wie, falls ihr Kinder habt, dann könnt ihr das nachvollziehen. Also wenn ihr Kinder habt, wie unsere Kinder, die relativ normal waren, die haben dann manchmal auch gesagt, heute ist so ein schöner Tag, also Papa, Mama, also ich habe keine Lust zu den Hausaufgaben, darf ich nicht viel lieber mit den Freunden irgendwo unterwegs sein? Und was habt ihr als Eltern gesagt? Habt ihr jedes Mal gesagt, ja, Hausaufgaben sind nicht so wichtig, Spaß haben ist wichtiger, chillen ist wichtiger. Nein, ich vermute, ihr habt manchmal, genau wie ich gesagt, nein, gibt es nicht, erst Hausaufgaben. Und manchmal war der Tag vorbei, bis die Hausaufgaben dann zu Ende waren. Gab es kein Treffen mit Freunden. Und was haben eure Kinder gedacht? Die haben gesagt, oh, danke, Papa, dass du so vorausschauend bist, weil ich werde in der Zukunft ja das alles brauchen. Nein, die haben gedacht, Papa, warum bist du so böse? Du nimmst mir den Spaß weg und ich muss nur leiden und lernen und so. Aber im Endeffekt werdet ihr wahrscheinlich alle wissen, ja, wir können nicht nur dem nachgehen. Manchmal müssen wir auch als Eltern für unsere Kinder unangenehme Entscheidungen treffen, weil manchmal die Kinder nicht direkt sehen, wie, wohin führt das, wenn wir diesen Weg weiterverfolgen. Und genauso ist manchmal auch bei uns. Gott sieht einen weiteren Weg und den sehen wir nicht. Und wir können ihn vielleicht auch gar nicht sehen aus unserer Perspektive. Und wir denken nur, Gott, warum bist du böse? Warum greifst du nicht ein? Wir würden das doch gerne verändern. Wir leiden darunter. Und wir brauchen so eine größere Perspektive. Manchmal übrigens würde ich mir auch wünschen, dass Gott die bösen Fieslinge dieser Welt, von denen es ja einige gibt, nicht? Also hier nicht heute Morgen, aber so draußen da vor der Tür irgendwo, dass er die rechtzeitig bremst. Also wäre das nicht toll? Also so Hitler würde einen Herzinfarkt bekommen, bevor er überhaupt an die Macht kommt. Aber vielleicht wäre uns der Zweite Weltkrieg erspart geblieben, nicht? Oder manche träumen jetzt auch schon dafür und würden denken, naja, je nachdem, ja, es wäre doch eine Lösung beim Putin, nicht? Der Krieg wäre vielleicht vorbei, wenn der jetzt mal... Nicht so eben dann im Bett irgendwie Herzinfarkt, morgens nicht mehr aufwacht und ja. Ich meine, jetzt würde ich ja gar nicht mal ausschließen, dass Gott das schon massenhaft tut. Ich meine, wer weiß, wie viele Diktatoren uns schon erspart sind, weil Gott da eingegriffen hat. Wissen wir auch nicht. Vielleicht wären da noch viel mehr böse Leute. Nicht? Aber auf der anderen Seite müssen wir ja sagen, und das ist das Fatale bei Gott, Gottes Liebe gilt eben nicht nur dir, sondern Gottes Liebe gilt allen seinen Geschöpfen. Das wird ja für uns manchmal auch schwierig, wo wir sagen müssen, ja, Gott liebt auch einen Hitler, Gott liebt auch einen Putin. Ja, das ist so. Wir lesen schon im Alten Testament, was ja voll auch mal von Kriegen ist, da lesen wir, Gott will nicht den Tod des Ungerechten, sondern seine Umkehr. Und da hat Gott manchmal so viel für mich nicht verständliche Geduld mit den bösen Leuten dieser Welt. Also ich würde dir ja schneller über die Klinge springen lassen, wenn ich jetzt Gott bin. Da würde ich sagen, jetzt hast du schon so viel Unrecht eingerichtet, also jetzt ist mal Schluss damit. Und dann hat Gott Geduld noch, weil er auch will, dass die umkehren. Da sagen wir, ja, aber die Leidenden. Ja, die Leidenden, denen geht Gott auch nach. Und Gott leidet auch daran, dass die Menschen so böse sind. Aber wir müssen manchmal auch die Perspektive haben, Gott will eben, dass auch die bösen Leute, und ich weiß nicht, ob hier jetzt jemand mal ist, wenn er auf sein früheres Leben zurückschaut, der sagt, naja, so ein bisschen böse war ich auch. Vielleicht nicht so wie Hitler, aber naja, so ganz nett war ich auch nicht zu den Menschen. Und dann hat Gott mit dir auch Geduld gehabt. Es gibt ja solche Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei dem John Newton, also nicht dem Physiker Isaac Newton, sondern John Newton, sondern dem John Newton, der Amazing Grace gedichtet hat. Vielleicht wisst ihr, der war in seinem früheren Leben brutaler, rücksichtsloser Sklavenhändler. Über Jahrzehnte hinweg. Der hat Leute unterdrückt, der hat Sklaven verkauft. Er selbst schämt sich hinterher wegen seines ganzen Lebens. Er sagt, der Amazing Grace, verrückte Gnade, große Gnade Gottes, die solch einen fiesen Kerl wie mich trotzdem noch rettet. Und weil Gott Geduld hat, geht er ihm nach und geht ihm nach und geht nach. Und dann ist so eine totale Umkehr in seinem Leben und nachher wird er Prediger in England. Und dann denken wir, das ist manchmal die Perspektive Gottes, der Leuten nachgeht. Oder bei Jona ist ja diese tolle Geschichte. Ne? Jona, der will sich gar nicht um Gott kümmern, der hasst seine Feinde, die Assyrer, und trotzdem Gott geht ihm nach und er spricht ihn an und er kehrt um und er folgt Jesus nach, also Gott nach, nicht? Jesus kennt er ja noch nicht. Und da merken wir, und das ist die Liebe Gottes. Aber wir sollten auch vor Augen haben, und vielleicht tröstet das den einen oder anderen, jeder dieser Fieslinge, der nicht vor Gott Buße tut und umkehrt, der wird einmal vor dem Thron Gottes stehen. Es wird nicht so sein, dass am Ende die Ungerechten siegen werden, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, dass am Ende der Zeiten werden alle vor Gott stehen und werden auch nach ihren Werken gerichtet. Und dann werden die, die hier so böse sind, werden auch von Gott bestraft. Es gibt da eine letzte Gerechtigkeit. Es wird auf der Erde nicht am Ende die Ungerechten siegen. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen eine Perspektive, die wichtig ist in dieser Auseinandersetzung. Gott lässt es nicht nur einfach laufen. Manchmal zieht er diese Leute aus dem Verkehr nach viel Geduld und sagt, und jetzt ist aber Schluss. Wir lesen das auch manchmal, als die Sünde der Kanaaniter voll war. Also Gott wartet 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, sagt also, und jetzt ist voll, jetzt ist Ende, jetzt wird mal Schluss gesetzt. Dann greift er hier auf der Erde schon ein und macht ein Ende. Und bei manchen Sachen, so also in meinem Leben, so weltgeschichtlich, wo ich am stärksten den Eindruck habe, so das Eingreifen Gottes wahrgenommen zu haben, das war dann bei der deutschen Vereinigung. Ich weiß nicht, ob einige von euch da gelebt haben, schon. Ne? Ich habe es meinen Kindern erzählt, sagte, was? So lange her? Ne? Aber ich erinnere mich noch gut daran. Ne? Also 1989 war das ja. Ne? Und wenn ihr erlebt, in der Wahl, da standen sich über Jahrzehnte hinweg zwei feindliche Mächte gegenüber. Die Volksarmee, also in der DDR hieß das ja damals, nicht? Die war bis an die Zähne bewaffnet. Ich habe da mit Leuten gesprochen, die sagten, wir waren in der Kaserne und wir hatten unsere Waffen, wir warteten nur noch auf den Schießbefehl, um auf die Demonstranten, die das da im Westen, also im Osten gegeben hat, zu schießen. Und dann kam dieser Schießbefehl nicht. Und dann kam ein Pressesprecher der Regierung, der etwas sagte, was er gar nicht sagen wollte, wo auch gar keinen Auftrag zu hatte, nämlich die Regierung sagt, die Grenzen werden geöffnet. Dabei war das gar nicht beschlossen. Und dann waren die Leute alle an der Mauer. Und die Soldaten wussten gar nicht mehr, was sie tun sollten. Und am Ende blieb nichts anderes übrig, als die Tore zu öffnen. Die Tore, wo jahrzehntelang Todesstreifen waren, wo Leute erschossen worden sind, umgebracht worden sind. Und jetzt kannst du lange danach suchen. Gibt es irgendeine politische Erklärung dafür? Nein, null politische Erklärung. Hat irgendein Gegner militärisch den anderen besiegt? Haben da die Amerikaner und Deutschen, haben die Russen oder die DDR besiegt? Nein, haben sie auch nicht. Da waren die großen Armeen mit vielen Waffen und Gott schafft einfach friedlich ein Ende dieses diktatorischen, unterdrückerischen Regimes der DDR, weil er eingreift. Ja, nach vielen Jahren, nicht? Also 40 Jahre ja rund, ja, hat das gedauert, ehe das dann soweit war. Aber da hat Gott eingegriffen, würde ich sagen. Und es gibt keine plausible andere Erklärung. Und das ja noch total friedlich. Wenn du siehst, in Rumänien, da gab es einen halben Bürgerkrieg. Da hat man am Ende den Diktator, den Ceausescu, noch umgebracht. Und so riesiges Durcheinander und viele Verletzungen und so etwas. Und das war da nicht. Gott hat eingegriffen. Und das tut er ja manchmal auch in der Geschichte. Also Gott stoppt auch irgendwelche Regime dabei. Und solche Sachen sollten wir alles im Kopf haben. Gott greift ein, wir dürfen uns entwenden mit allem Leid, in der Hoffnung darauf, dass Gott das hört, auch in dem Wissen darauf, Gott wird die Bösen stoppen, Gott wird am Ende ein Friedensreich schaffen, wo er die Tränen abwischt, die uns betreffen, mit Leid und niedergedrückt sein. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive, aber eben nicht nur am Ende, sondern auch hier, schon jetzt greift Gott ein. Nur er greift nicht immer ein und nicht überall ein, wo ich das will oder wo du das willst. Und jetzt gibt es aber neben dieser Ebene auch noch so eine intellektuelle Ebene. Vielleicht hast du mit Menschen zu tun gehabt oder hast auch selbst schon mal darüber gegrübelt, wo du gar nicht selbst im Leiden drin warst, aber wo du dir intensiv Gedanken gemacht hast, ja, wie kann ich das denn jetzt zusammenbringen? Da redet die Bibel von einem liebenden Gott und ich habe das vorhin auch gerade schon gesagt. Und wieso lässt er denn das Leid zu? Also nicht das Leid, was mir geschieht, sondern das Leid an anderen Menschen. So eine hundertprozentige Antwort finden wir darauf nicht. Also so Fachtheologen, auch Philosophen haben wie für alles dafür auch ein Fachwort gefunden. Und das Fachwort heißt ein Theodizee. Also wenn euch das irgendwann begegnet, nicht diese Frage, warum lässt Gott das leiden, so ist Theodizee. Manche der Atheisten im 19., im 20. Jahrhundert, die haben das auch gerne als Lieblingsargument benutzt und haben gesagt, weil es so viel Leiden in der Welt gibt, kann es keinen Gott geben. Und da müssen wir sagen, diese Argumentation stimmt nicht. Und zwar rein sachlich nicht. Das Einzige, was wir höchstens sagen müssten, ist, ein Gott, der allmächtig ist und garantiert hat, von dir und allen lebenslang alles Leiden fernzuhalten. Diesen Gott gibt es nicht. Aber an den Gott glaubt hoffentlich auch kein Christ. Und das ist nicht der Gott, den wir in der Bibel finden. Der Gott, den wir in der Bibel finden, ist der, der unter bestimmten Umständen, aus bestimmten Gründen Leid zulässt. Wir haben in der Bibel keinen Gott, der allmächtig ist und versprochen hat, jedes Leid von jedem Menschen fernzuhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bin ich traurig darüber. Ja, da kann man traurig drüber sein. Aber der real existierende Gott, der ist eben nicht so, sondern der sagt, unter bestimmten Umständen lasse ich Leid zu. Und gegen solch einen Gott spricht das Leiden in der Welt ja nicht pauschal. Nur gegen einen Gott, der verpflichtet ist, jedes Leid zu verhindern. Aber eben diese Verpflichtung gibt es nicht, die kann auch keiner Gott aufdrücken. Und Gott hat von sich auch nicht gesagt, dass er das gerne machen möchte. Und von daher sehen wir, da ist eigentlich keine Spannung. Nur gegen dieses Gottesbild eines Gottes, der allmächtig ist und jedes Leid verhindert, gegen dieses Gottesbild spricht das Leiden in der Welt. Und wenn wir uns jetzt mal rein intellektuell, also nicht aus persönlicher Betroffenheit, sondern weil uns dieses Problem interessiert, mit dem Leiden auseinandersetzen, dann gibt es nicht nur eine Antwort darauf, sondern wenn wir jetzt genügend Zeit hätten, dann würde ich euch vielleicht 10 Antworten präsentieren. Also zu sagen, naja, manches Leid wahrscheinlich aus dem Grund. Manches Leid, das hängt damit zusammen. Ich werde exemplarisch ein paar Beispiele dafür nennen, damit das deutlich wird, warum Leid hier auf der Erde da ist, damit wir es intellektuell verstehen. Also hier geht es jetzt nicht darum, dass wir mit unserem eigenen Leid richtig umgehen, sondern mehr, dass wir es einordnen können, wie denn der biblische Gott intellektuell in Einklang zu bringen ist mit dem Leiden, was wir in unserer Umgebung erleben. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also manche Aspekte, die hängen einfach damit zusammen, dass wir neu begreifen müssen, wenn wir es sonst nicht so ganz präsent haben, dass Leid oder das, was wir als Leid empfinden, ja nicht ausschließlich und immer nur negativ ist. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, nicht? Aber manchmal ist Leid, so würde ich sagen, hat einen positiven Impuls, ist positiv gemeint, bewirkt auch Positives, wenn wir genau hinschauen. Es geht vielleicht schlecht überhaupt anders. Ich nenne Beispiele mal dafür. Also, dass wir eben nicht diese Idee im Kopf haben, Leid sei per se in jedem Fall schlecht. Also, wenn wir jetzt überzeugte Christen sind, ist uns die Sache ja vollkommen klar. Wir haben hier in der Bibel sogar einen Gott, der freiwillig Leid auf sich nimmt. Dietrich Bonhoeffer weist einmal darauf hin, dass eben der größte Triumph Gottes ist in dem, was die Menschen eigentlich als größte Niederlage Gottes erstmal begreifen. Also, jetzt könnte ich euch fragen, wenn ihr überzeugte Christen seid, wodurch ist euch eure Sünde vergeben? Und dann würde ich sagen, ja durch Leid. Also eigentlich, wir haben Erlösung durch Leid. Also ist das Leid jetzt schlecht? Am besten wäre, Gott hätte den Tod Jesu verhindert. Jesus wäre mit 80 Jahren am Herzinfarkt gestorben, hätte uns bis dahin gelehrt. Und wenn du jetzt überzeugter Christ bist, dann müsstest du sagen, ja, das hätte wäre ein Problem. Ja, wir glauben doch daran, dass Jesus freiwillig den Tod auf sich genommen hat, gelitten hat, damit wir frei ausgehen und Vergebung von Schuld haben. Dann wäre ja hier Leid durchaus etwas Positives. Es bringt uns die Erlösung. Also jetzt mal rein theologisch, nicht? Losgelost vom Theologischen, also manche von euch fahren ja Autos, gehe ich davon aus, und beim Auto, da gibt es ja so schön, nicht vor euch dann, gerade umso neuer die Autos, umso mehr kleine Lämpchen und Display und all so etwas, und in vielen Fällen, dann wenn da mit deinem Auto irgendwas nicht in Ordnung ist, dann leuchtet was auf. Also zum Beispiel, als ich jetzt hergefahren bin, war ich plötzlich beim Fahren, dann leuchtet auf Verlust von Luftdruck in den Reifen. Ich mein Auto, brumme ich erstmal einen Schreck und denke, was, über Nagel gefahren oder so. Also bin ich erstmal auf der Autobahn, denke, oh, hoffentlich reicht das noch, fahre ich irgendwo ab, fahre zur Tankstelle, kontrolliere überall die Luft, alles in Ordnung. Ja gut, hier ist wahrscheinlich ein Fehler in der Elektronik, kommt eben auch vor. Aber im Normalfall soll mich das doch warnen, damit ich das Auto nicht kaputt fahre. Wenn ich das nicht merke, irgendwann, ja, was weiß ich, der Reifen platzt oder ich habe sonst wie eine Panne oder stellt euch vor, ihr habt zu wenig Öl und euer Auto zeigt das, dann ist gut, ihr könnt noch zur Werkstatt fahren und könnt noch nachgießen. Aber in dem Moment, wenn so eine Lampe aufleuchtet, dann merke ich, beschleunigt sich mein Puls, ich komme etwas in Panik, ah, schon wieder, oder vielleicht Reparatur oder so. Aber wäre es jetzt besser, mein Auto hätte keine Lämpchen? Könnte ich ja machen, nicht? Elektronik alles abklemmen. Und dann merke ich, ach, siehst du, mein Auto hat nie. Ja, jetzt merkt ihr, das ist ja eigentlich gut, damit ich rechtzeitig auf einen Defekt am Auto aufmerksam werde, damit es nicht hinterher einen großen Motorschaden gibt, nicht alles zusammenbricht. Und genauso ist das manchmal bei uns, bei manchen Formen von Leid. Gott benutzt die, weil er uns dadurch abhält vor schwererem Schaden. Also nehmen wir mal an, Hunger. Hunger ist unangenehm. Die wenigsten Menschen in der Schweiz hungern wirklich oder müssen hungern, aber in vielen anderen Ländern der Welt hungern Menschen und leiden darunter. Aber eigentlich ist Hunger ja von Gott in der Konstruktion des Menschen sinnvoll. Also es ist so ähnlich wie bei dir die Anzeige beim Auto, die zeigt, tanken. Du musst bald tanken, sonst nichts mehr drin. Was passiert, wenn du es ignorierst? Du bleibst irgendwann stehen. Was ist, wenn du Hunger dauerhaft ignorierst Oder nehmen wir mal Durst, geht ja noch radikaler. Nicht? Nehmen wir mal an, du bist so ein richtiger Zocker, du bist richtig beim Zocken, nicht? Und du würdest nie Durst spüren. Du bist dann 5 Tage beim Durchzocken und am 4. bist du schon gestorben. Ja, ich meine, das würde ja passieren. Nicht? Ihr wisst ja, so 3 Tage ohne Flüssigkeit geht, nicht? Aber 4. ist dann eng. Und wenn du jetzt keinen Durst spüren würdest, wenn ihr in der Altenpflege seid, dann ist das ja manchmal so, du musst alte Leute dazu drängen, dass sie trinken, weil sie keinen Durst mehr empfinden. Und wenn sie keinen Durst mehr, die dehydrieren mit der Zeit. Also wenn das nicht mehr genau funktioniert. Und dann ist das ja eigentlich was Gutes. Das heißt, auch wenn du nicht von Natur aus gerne etwas trinken willst, jetzt solltest du mal wieder. Du sollst mal wieder was essen dabei. Oder wenn du dich jetzt, wenn du deine Obst schneidest und dann zack in den Finger. Ja, was machst du? Du spürst den Schmerz und du hörst auf. Stell dir mal vor, du wirst den Schmerz nicht spüren. Wirst du weitersägen, denkst, ach, wie ist die Banane hier so, ey, so hart, nicht? Und dann, ja, und dann plötzlich, zack, fällt der Finger mit ab. Ja. Ich meine, es gibt ja so eine Krankheit, wo man tatsächlich keine Schmerzen spürt. Das ist eine Krankheit. Was passiert nämlich? Du verletzt dich und du spürst das gar nicht. Du desinfizierst das nicht. Denn die Wunde, die eitert und so. Und du merkst das gar nicht, weil du ja gar keine Schmerzen hast. Das ist gefährlich. Du stirbst relativ schnell. Weil viele der körperlichen Signale wie Schmerzen sind Leiden zweifellos. Aber Gott hat es eingebaut in den Menschen, um zu verhindern, dass wir stärkere Probleme damit bekommen, dass es uns noch mehr schadet. Und insofern sollten wir für diese Sachen, auch wenn wir darunter leiden, eigentlich Gott dankbar sein, denn er will stärkeren Schaden von uns abhalten. Und manchmal tut Gott das in seiner Liebe auch nicht nur durch Schmerzen und Hunger und so etwas, sondern er greift ein und gibt dir eine schwere Zeit im Leben, weil er will, dass du dich neu besinnst. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Manager einer größeren Firma und der hatte dann einen totalen Burnout, konnte 1,5 Jahre gar nicht arbeiten, war nur dann zu Hause und sonst etwas. Der sagte in seinem Leben, das sei die fürchterlichste Zeit bei ihm, weil er war vorher aktiv und viel gemacht und so, ganz schlimm hat er das empfunden. Und als das überwunden war, so nach 1,5 Jahren, er sagt, bis heute noch hat er Probleme damit, aber so überwunden, er arbeitet jetzt wieder, auch wenn nicht so viel. Und dann sagt er, ja, Michael, also im Nachhinein, ich bin Gott dankbar für diesen Burnout. Warum? Er sagt, ich war so in dieser Mühle mit drin, hätte ich den Burnout nicht, ich hätte einfach weitergemacht und was weiß ich, in 5 Jahren Herzinfarkt und tot. Und da sagt er, das hat Gott mir als Warnsignal gegeben. Jetzt gehe ich das ruhiger an. Jetzt weiß ich, meine Firma kommt auch mal ohne mich aus. Und jetzt sage ich, okay, jetzt ist auch mal Schluss. Egal, wie viel Druck sie dabei machen. Und er sagt, das war schlimm. Aber eigentlich erkenne ich im Nachhinein, Gott hat das gebraucht, weil sonst habe ich auf nichts mehr gehört. Wenn mir jemand anders gesagt hat, mach doch weniger, habe ich nicht drauf gehört. Und meine Frau mir gesagt hat, mach doch weniger, habe ich nicht drauf gehört. Dann hat Gott das geschickt. Und natürlich war das schlimm. Aber am Ende zu erkennen, ja, Gott braucht das hier individuell. Das hat ja kein anderer ihm gesagt. Das hat er selbst gemerkt im Gespräch mit Gott. Das ist dran. Und so gibt es manche Sachen im Leben, wenn Gott uns die Augen öffnet, plötzlich merken wir, da ist so ein Haltesignal. Mach mal Pause, mach mal Stopp, du musst hier stehen bleiben. In vielen Gemeinden, die ich kenne, da kenne ich dann Leute, die sind durch so ein Stoppsignal überhaupt erst auf Gott aufmerksam geworden und gläubig geworden. Ich erinnere mich da an einen Mann, so Richtung 40 habe ich in der Gemeinde kennengelernt, der sagt, ja, ich bin aufgewachsen, gläubiges Elternhaus, ich habe mich einfach gar nicht mehr darum gekümmert, wofür das ganze Fromme brauche ich nicht. Ich war in der Schule war es gut, ich habe meine Firma gegründet, die Firma lief richtig gut, habe mir ein großes Haus gebaut, habe geheiratet, Kinder, alles super, konnte mir jeden Urlaub leisten und dann, naja, wegen dem Stress, ich habe dann ein bisschen angefangen zu trinken und dann mehr getrunken und dann, naja, Alkohol drin und naja, zu Hause lief das dann nicht mehr so gut, weil die Frau wollte das nicht und ja, dann mit den falschen Freunden und die Firma lief aber immer noch gut und irgendwann hat meine Frau mich verlassen und irgendwann durch den Alkoholismus meine Firma nicht mehr gut gelaufen und dann sagt er, ja, dann meine Firma verloren, meine Frau verloren, das Haus verkauft und dann, als ich ganz unten war, dann habe ich mich erinnert, was ich da mal von meinen Eltern gehört habe mit Gott und naja, alles verloren, jetzt an Gott gewandt und dass ich ihn kennengelernt habe, das war dann einige Jahre später, dann hat er gesagt, ja und ich habe das gebraucht, ohne das hätte ich mich nie an Gott orientiert. Ich hätte so weitergemacht, naja, bis irgendwann am Ende des Lebens. Und das hat mein Leben total verändert. Und er hat mit dem Alkohol aufgehört, hat sein Leben wieder geordnet. Und als ich ihn kennengelernt habe, hat er gerade darum gebetet, darum, dass die Beziehung zu seiner Frau auch wieder entsteht. Das war noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wie es in der Zwischenzeit ist. Aber auch da, wo er das dann sieht, ich habe das gebraucht, um mein Leben real zu sehen. Das war schmerzhaft, aber ich habe nichts anderes mehr wahrgenommen. Und manchmal kann das bei Gott eben auch so sein, dass wir das dann brauchen. Es gibt auch andere Dinge, dass wir bestimmte positive Sachen nur lernen können durch schwierige Phasen. Ich weiß nicht, lebst du lieber mit ungeduldigen Menschen oder mit geduldigen Menschen? Also ich habe lieber geduldige Menschen. Vor allen Dingen auch, wenn sie geduldig mit mir sind natürlich, ne? Ist ja klar. Und ich glaube, den meisten geht das auch so. Aber jetzt ja eine Frage, ja, wie wird man denn geduldig? Also manche werden vielleicht etwas geduldiger geboren, die anderen etwas weniger. Aber eigentlich werdet ihr sehr schnell merken, Geduld ist auch eine Sache vom Training. Und am besten trainierst du das, wenn einer deine Geduld auf die Probe stellt. Also nach meiner bisherigen Erfahrung sage ich jedem, wenn du gerne geduldiger werden willst, schaff dir viele Kinder an. Also, weil Kinder haben die faszinierende Möglichkeit, deine Geduld auf die Probe zu stellen. Und du hast ein lebenslanges Trainingsprogramm für mehr Sanftmut, Vergebungsbereitschaft, Geduld. Ja, das sind doch alles Früchte des Heiligen Geistes. Ne? Also deshalb, dann freu dich. Also das ist ja eine neue Perspektive vielleicht. Ne? Also falls eure Kinder schon groß sind, habt ihr es ja ein bisschen hinter euch. Wenn eure Kinder noch klein sind, dann könnt ihr diese tolle Perspektive, könnt demnächst eure Kinder heute Nachmittag umarmen sagen, schön, dass du so nervig bist, daran lerne ich so viel. Ne? Ja, wäre doch mal was, Sohn. Aber jetzt klar gesehen an der Bibel ist es ein Stück weit so. Ja, Gott gebraucht andere Menschen, gebraucht, dass unsere Geduld und Vergebungsbereitschaft auf die Probe gestellt wird, weil er will, dass wir auch charakterlich wachsen. Er will nicht, dass alles glatt läuft, sondern dass wir auch durch schwierige Phasen Dinge lernen in unserem Leben. Und das geht halt leider nur so. Ohne das geht es nicht. Geduld fällt nicht einfach vom Himmel. Und würde sie vom Himmel fallen, wir wüssten sie ja gar nicht zu schätzen. Dann wissen sie erst zu schätzen, wenn wir wissen, was es bedeutet und dass eben auch Überwindung bedeutet und so. Und das hat Jesus uns ja vorgemacht. Wie viel Geduld hat er, wo er mit diesen störrischen Jüngern umgegangen ist zum Beispiel, nicht? Die immer wieder quergeschossen haben oder so. Ja, da hat er uns vorgemacht, genau so läuft das mit Sanftmut, Geduld, Vergebungsbereitschaft. Ein großer Teil des Leidens hier auf der Erde, müssen wir leider sagen, haben wir uns als Menschen selbst eingebrockt. Also wenn ihr euch in der Schweiz einmal umschaut, glücklicherweise gibt es in der Schweiz Naturunglücke, Katastrophen selten, nicht so viel. Es gibt auch glücklicherweise selten Kriege oder so etwas hier, sondern das läuft relativ geordnet ab. Wenn ihr jetzt mal genau nachfragt bei Menschen, dann ist ganz, ganz viel Leid, mit dem wir zu tun haben, ist hausgemacht. Also das heißt, ein Mensch fügt das Leid dem anderen zu. Statistiken sagen, dass etwa die Hälfte aller Schüler während ihrer Schullaufbahn Mobbing erleben. Hat Gott den Mobber beauftragt? Jetzt geh mal hin, ärger den anderen. Wenn ein Mann seine Frau schlägt oder die Frau den Mann schlägt, hat Gott beauftragt, schlag mal deinen Mann. Wenn der Chef böse zu seinen Angestellten ist, hat Gott gesagt, ja, quäl mal deine Angestellten oder so. Also das größte Leid, was wir auf der Erde haben, Menschen ärgern sich gegenseitig. Also das heißt, der eine gegen den anderen und man greift sich an oder man überfordert. Die Gerichte sind ja voll davon. Bei Gerichten geht es nicht darum, was Gott macht, sondern was ein Mensch dem anderen zufügt. Da kommt man auseinander. Und weltweit ist es ja auch so. Die meisten der Flüchtlinge kommen ja, weil Menschen was Böses antun, weil es irgendeinen Krieg gibt, einen Bürgerkrieg, eine Auseinandersetzung, weil es materielle Vorteile gibt. Selbst viele Naturkatastrophen, wissen wir, kommen am Ende ja unter anderem auch durch menschliche Beteiligung. Also jetzt denke ich nicht nur an Klimaerwärmung, wo man merkt, okay, da ist ja bewusst oder unbewusst. Ja, da baut irgendein großes Unternehmen ein Staubecken mit Gift drin und weil sie Geld sparen wollen, bauen sie es ein bisschen undichter und zack, da schwappt alles raus und zigtausend Menschen werden krank oder sterben daran. Oder ich war vor ein paar Jahren in Indien, ja, da nimmt man es mit dem Luftschutz und Gewässerschutz nicht so genau. Jetzt sind wahnsinnig viele Leute in den Großstädten. Ich war da unter anderem in Hyderabad, eine Riesenstadt von etwa 16 Millionen Einwohnern. Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Ja, jetzt merkt ihr also, in dieser einen Stadt sind viel, viel mehr Leute als in der ganzen Schweiz. Und da war ich in einer Gemeinde, die ist direkt neben der Fabrik, die meisten arbeiten dort. Und die ganze Zeit, als ich da war, kratzt es mir im Hals. Ich dachte, was ist denn da los? Und dann sagen sie mir auch, die meisten Leute in der Gemeinde haben Atemprobleme. Ja, und woher kommt das jetzt, weil Gott das gemacht hat? Das sind Menschen, die es gemacht haben. Ganz, ganz viel Leiden, was wir haben, kommt von Menschen. Und ich sage, ja, wie kommt das? Warum greift Gott da nicht ein? Naja, Gott hat sich entschieden, dem Menschen zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Aber dem Menschen die Entscheidung zu überlassen, machst du das oder nicht? Gott empfiehlt uns, das Richtige zu machen. Wir kennen das ja in der Bibel zum Beispiel an Geboten. Da sagt Gott, jetzt morde mal nicht. Was glaubt ihr? Wenn alle Menschen sich danach richten würden, lebten wir in einer besseren Welt? Würde es weniger Leiden geben? Ja, wir hätten zum Beispiel keinen Ukraine-Krieg. Denn wie willst du als russische Truppe einen Krieg führen, wenn du sagst, nicht morden? Das geht ja nicht, ne? Oder wenn da steht, lüge nicht, oh, da würden wir uns viel Leid ersparen. Oder begehre nicht deines Nächsten so und so, würden wir viel Leid ersparen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir würden ja im Himmel auf Erden leben. Also Gott gibt uns Prinzipien, die uns eindringlich ans Herz legen. Sagt, handle danach, aber ich zwinge dich nicht dazu. Ich schätze deine Freiheit und ich will, dass du aus eigenen Motiven danach handelst, aber mach das so. Und Menschen sich immer wieder entscheiden, ja auch wir selbst, genau das nicht zu tun. Wie Paulus das im Römerbrief sagt, das Gute, was ich weiß zu tun, tue ich nicht. Und genau so ist es hier bei vielen Sachen. Die meisten Menschen, die etwas tun, was Gott nicht will, im Herzen, sie wissen eigentlich, was richtig und was falsch ist. Sie verdrängen das, sie unterdrücken das oder aus persönlichem Vorteil oder weil sie meinen, klüger als Gott zu sein, tun sie es am Ende doch nicht. Und daher kommt auch vieles Leid, was wir hier auf der Erde haben. Und das ist abzustellen. Da könnte man etwas ändern. Da sind wir persönlich herausgefordert, indem wir uns mehr an diesen Ordnungen richten, indem wir die Ordnung Gottes bewerben, weil wir wissen, die sind gut für den Menschen. Ich weiß, der ein oder andere sagt, naja, diese Freiheit schätze ich ja, aber könnte Gott nicht verhindern, dass die negativen Auswirkungen dieser Freiheit wegfallen? Also meinetwegen jemand, ich entscheide mich, dich zu töten und jetzt will ich das, aber es funktioniert halt nicht, weil Gott dich ja schützen will. Also es wäre genial. Jetzt wäre natürlich nur die Frage, wer würde sich noch entscheiden, einen anderen zu töten? Wenn du wüsstest, das geht ja gar nicht. Also nicht, jetzt willst du eine Bank überfallen und dann kommst du mit der Waffe da rein. Und der Bankangestellte, ja, der lacht dich ja nur aus. Weil er weiß, du kannst die Bank ja gar nicht überfallen. Gott verhindert alles Böse. Denn das würde ja keiner mehr tun. Das wäre ja so ähnlich, als wenn du ins Gefängnis gehst mit einem schönen dicken Katalog aus der Reisebüro und dann sagst du dem Gefangenen, du kannst dir alle Reisen aussuchen, die du willst. Freie Entscheidung. Aber du kommst aus dem Gefängnis nicht raus. Wie frei wäre dann die Entscheidung? Wie sehr wäre die Motivation, sich dafür zu entscheiden? Ja, null. Und deshalb, wenn Gott Freiheit sagt, wenn er sagt, bitte richte dich nach den Ordnungen, die ich dir gegeben habe, die sind gut für dich und für den Rest der Menschheit. Richte dich nach dem, was ich ausgesucht habe für dein Leben. Und nur dann, wenn Gott die Freiheit lässt, dann können wir uns entscheiden. Alles andere wäre Theater, wäre Zwang. Und das wollen wir doch im Kern gar nicht. Wir wollen doch freie Menschen sein. Und Gott will auch, dass wir aus eigenen Motiven ihm gegenüber Liebe haben. Und Liebe ist eine freiwillige Entscheidung, das geht nicht durch Zwang. Und weil Gott will, dass wir eine freie Liebesbeziehung zu ihm haben, ist es notwendig als ja, traurigen Nebeneffekt davon, dass Gott zumindest eine Zeit lang auch Leid zulässt in unserer Umgebung. Manches Leid hängt auch einfach zusammen mit unserem irdischen Leben, dass wir in einem begrenzten Körper sind, dass wir sterblich sind, seit dem Sündenfall sagt uns die Bibel ja, und deshalb werden wir älter und mit dem Alter kommen Krankheiten und das ist so, das ist eben dieser Verfall, der durch den Sündenfall in dieser Welt mit drin ist. Manchmal gibt es auch Formen von Leiden, die ich als besonders für mich nicht befriedigend empfinde, da ist es Leid, was zum Verherrlichung Gottes ist. So eine seltsame Geschichte finden wir in der Bibel, Heilung des Blindgeborenen, nicht? Da überlegt die sich schon, ja, wer ist jetzt schuld, dass der krank ist und so. Und übrigens auch das ist ein Punkt, den Gott manchmal hat. Manchmal ist auch Krankheit Strafe. Nicht? Wo wir merken, oh, das ist heikel, da will uns Gott auch zur Ordnung erziehen und so. Aber an der Stelle gar nicht. Da sagt er, der ist krank, damit Gott verherrlicht wird. Manchmal will sich Gott verherrlichen, vielleicht durch deine Krankheit. Also sehr beeindruckend fand ich, vor einigen Jahren war ich in einer Gemeinde, da gab es eine Austauschzeit und dann kam eine alte Omi mit nach vorne und erzählte dann, ach, ich bin so dankbar, ich war jetzt wieder 2 Wochen im Krankenhaus und Jesus hat mich dahin gerufen, weil da war eine andere Omi, die lag direkt neben mir und die wusste von Jesus gar nichts. Jetzt hatte ich 2 Wochen Zeit, mit der darüber zu reden. Also ich muss sagen, ihr merkt ja, dieses Zeugnis habe ich bis heute in Erinnerung. Ja, das ist ja eine ganz andere Perspektive. Normalerweise kenne ich eher das so, dass ich sage, ah, wie war das so schlimm und gut, dass ich jetzt wieder draußen bin oder betet für mich, dass ich schnell wieder rauskomme. Also diese Perspektive, diese Omi, finde ich ja wirklich herausfordernd, zu sagen, danke Gott, dass ich jetzt im Krankenhaus bin, weil bestimmt hast du eine Aufgabe da für mich. Und manchmal brauchst du vielleicht das auch. Manchmal sind eben diese Krankheiten so Wegweisungen Gottes, so wie gehst du mit Leiden um, dass Gott sich da verherrlicht deinen nichtgläubigen Umgebung. Wenn wir alle nie krank werden würden als Christen, dann würden ja Ungläubige sagen, naja, wenn es mir so gut ginge, ja, dann wäre ich ja auch Christ. Ne? Aber mir geht es ja so schlecht. Ja, vielleicht gerade auch zu zeigen, gehen wir als Christen, wenn es uns schlecht geht, anders damit um oder sind wir am Ende genauso wie jeder, der Gott nicht kennt, dass wir auch nur rumjammern, rummäkeln und so. Also auch das kann so ein Weg sein, wo Gott sich verherrlichen will, dadurch, indem er uns Kraft gibt, mit Leiden umzugehen oder den Mut nicht aufzugeben, wenn alle anderen den Mut aufgeben. Und das wäre so eine weitere Perspektive. Also ihr merkt jetzt, da gäbe es noch einiges zu sagen, aber unsere Zeit ist abgelaufen. Und deshalb komme ich dann hier zu einem Ende. Aber ich hoffe zumindest, dass es euch zeigt, beim Leiden, da geht es nicht nur darum, da ist das Leiden und deshalb werfen wir Gott über Bord, sondern dass das mehrere Aspekte hat, die wir zu berücksichtigen sollten. Dass es durchaus eine biblische Perspektive gibt für ein Ende von Leid oder auch für einen richtigen Umgang von Leid. Und ich hoffe, dass dir das hilft in der Phase, wo du, wenn du jetzt nicht im Leid bist, dass du dann besser vorbereitet bist, wenn mal eine Situation kommt. Oder wenn du durch Medien mit Leid konfrontiert wirst, dass du das nicht nur einseitig einordnest, sondern diese Bandbreite vor Augen hast von dem, was wir von Gott in der Bibel über Leid wiederfinden. Ich hoffe, dass wenn du selbst ins Leid kommst, dass du diese ganzen Perspektiven nicht vergisst, sondern dann auch Kraft und Orientierung bei Gott findest, der selbst schwer gelitten hat, der Leid einmal beenden will und der dir im Leid beistehen will, dir Kraft geben will, wenn du dafür offen bist und manchmal sogar übernatürlich eingreift und das Leid beendet. Und ich hoffe, dass du den Blick offen hast für Menschen in deiner Umgebung, die jetzt gerade im Leid drin sind, dass du ihnen beistehst. Dass du sie ermutigst, wo sie vielleicht selbst den Blick nicht mehr haben. Dass du ihnen hilfst, das Leid zu lindern. Dass du einfach Anteil nimmst an ihrem Ergehen, damit es ihnen da besser gibt. Dass du ihnen Orientierung an Gott vermittelst. Das ist ja auch eine Perspektive, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Und damit das alles gut klappt, bete ich gerne noch mit euch, dass Gott uns da dran erinnert, an das, was wichtig ist, oder an die Kraft gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bete, ihr dürft gerne da mitbeten. Ja, bete. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du das Leid nicht gescheut hast. Und zwar nicht irgendwie, weil du Leid toll findest, sondern aus Liebe zu uns. Danke, dass du ein Gott bist, der weiß, was Leiden bedeutet, der sich in uns hineinversetzen kann. Derjenige, der Leid einmal überwinden will, das versprochen hat. Einer, der unser Leiden sieht und das lindern will, das Kraft geben will. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute hier sind, die mit Leid zu tun haben, direkt oder indirekt, dass du ihnen beistehst, dass du sie tröstest, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen eine neue Perspektive gibst. Ich möchte dich bitten, dass sie diese Verbindung zu dir nicht fallen lassen, sondern an dir festhalten, dass sie merken, du bist trotzdem da, dass sie auch erfahren, wie du übernatürlich eingreifst in ihrer Situation. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die intellektuelle Probleme mit dem Leid haben, dass du dort Antworten gibst, die stimmig sind, die weiterhelfen, das einzuordnen, auch wenn manches am Ende trotzdem offen bleiben muss und wir nicht auf alles eine Antwort haben. Ich möchte dich bitten für diejenigen, denen es gut geht, dass sie die Leidenden nicht vergessen, sondern sich auch für sie investieren und damit Trost ausüben. Zeig du uns Menschen, wenn es uns gut geht, die Leiden haben und zeig du uns, was wir da tun können, um da zu erleichtern und zu helfen. Hilf du uns auch zu sehen, wo du durch Leid Positives in uns bewirken willst, dass wir das nicht verpassen, sondern dass wir auch deine Reden durch Leid erkennen, wenn es dran ist und dass da was Positives bei rauskommt. Amen. Amen.